Aber das Thema, das ich heute betrachte, wie Jesus seinen Jüngern in der vierten Nachtwache auf dem See Genezareth begegnet und was da alles auch passiert in der vierten Nachtwache. Also kurz nach Mitternacht passiert das. Nachts um 3 Uhr, so etwa um diese Zeit, wurde dann dieser Schichtwechsel nach der römischen Tradition war, da kommt Jesus, bevor der Tag kommt, der neue Tag kommt. Mit Jesus auf dem Wasser gehen, ist meine Botschaft heute und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein bis zum Schluss, denn es geht um das übernatürliche Leben mit Jesus. Nicht nur natürlich mit Jesus zu leben, ich glaube an Gott mit dem Verstand und mit dem Körper, nein, auch geistlich und seelisch. Zuerst lade ich noch ganz herzlich ein für morgen früh. Nimm ein das gute Land. Wir werden Josua betrachten. Josua ist ein ganz tolles Buch, nicht nur das Buch Josua, sondern auch der Mann, der in diesem Buch vorkommt, ist der Nachfolger von Moses gewesen, hat ein Amt übernommen und hat die Kraft Gottes gebraucht, die Salbung gebraucht, die Bestätigung von Gott gebraucht, damit er das Land einnehmen kann. So, wir können an Gott glauben, aber wir brauchen die Bestätigung vom Heiligen Geist und das Zeugnis des Heiligen Geistes, Gott ist mit uns. Und lies mal Kapitel 1, da stehen so viele herrliche Zusagen für den Josua. Und was Gott dem Josua zugesagt hat, das sagt er dir und mir. Also wir sollen Gott ernst nehmen und tun, was er sagt. Auch wenn wir noch so schwach sind, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie geht es weiter, Gott ist da. Dann vom Montag, den 11. und Dienstag, den 12. haben wir Elisabeth Syrer hier. Sie hat mit mir heute Morgen schon telefoniert. So, ist noch guten Mutes, ihr geht's gut und sie freut sich, hier bei uns sein zu können am Montagabend und Dienstagabend 19 Uhr. Und ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. Elisabeth ist für uns keine Fremde. Sie ist immer wieder mal zu uns gekommen, wenn sie irgendwo die Kurve hier gekriegt hat im Norden. Und wir freuen uns über ihren Dienst. Eine tolle Frau mit einer tollen Botschaft. Und ja, es wird ein Segnungsgottesdienst sein oder besondere Segnungsgottesdienste sein, prophetische Gottesdienste sein. Also wir lassen uns inspirieren. Wir wollen von Gott was erwarten und nicht von Menschen, denn das sind alles Diener. Jeder Mensch, der hier predigt und hier steht und was für Gott tut, ist nur ein Diener. Der eine sät, der andere behackt, der andere begießt, der andere macht jenes und dieses und der Herr ist es, der Wachstum und Gedeihen gibt in seiner Gemeinde. Es sind nicht wir Menschen. Der Herr ist es. Der Herr ist es. Und dann geht's am Mittwoch wieder weiter. Mittwoch wird das Thema sein dann, wie Gott Menschen beruft. Und wir wollen ja nicht nur in der Versammlung sitzen und Däumchen drehen und sagen, wunderbar, herrlich, preis dem Herrn. Nein, wir wollen auch aktiv werden. Wir wollen etwas für Gott tun. Und jeder an dem Platz, wo er steht, du musst nicht gleich in die Mission gehen oder gleich Bibeln schmuggeln oder irgendwie ein Missionszentrum betreiben. Nein, an dem Platz, wo du stehst, du sollst Licht und Salz sein. Und du sollst die Welt vor Fäulnis aufhalten in deiner Umgebung. Und ich sagte, wir müssen Christen konsequent werden. Wir haben lang genug geschlafen. Gott möge uns vergeben. Wir müssen also widerstehen dem Bösen. Da wird geflucht, da wird gelästert, da wird Schmutz erzählt, da werden Dinge verbreitet, die gar nicht sauber rein und sind und die unseren Geist vergiften. Da müssen wir sagen, nein, hier nicht. Ich weiß, wie das ist. Als ich ein junger Christ war, ich bin in Bayern groß geworden zum Teil und da wurde furchtbar geflucht. Also Bayern können fluchen und zwar richtig, also nicht nur so. Und ich wurde Christ und in der Bibel habe ich dann gerade so für meine Andacht gelesen und ihr sollt nicht fluchen, sondern segnen. Und mein Kollege, der war ein Spezialist im Fluchen. Egal was passierte, die Verdammten und was weiß ich, das darf man gar nicht sagen, was er alles gesagt hat. Er hat gesagt, so Robert, ab heute wird hier nicht mehr geflucht, ich bin Christ. Sagte er, was denn? Verstehst du? Es gab Spannungen und manchmal ist ihm so ein Wort ausgerutscht. Weißt du, so Jemine. Weißt du, was Jemine heißt? Jesus Maria. Verstehst du? Und solche Sachen so immer ständig, permanent immer Worte ausgerutscht. Robert, du weißt es. Wir hier geht's christlich zu, wird nicht geflucht. Wir können mal schimpfen, mal uns ein bisschen aufregen und ärgern, aber fluchen sollen wir nicht. Wir sollen den Teufel nicht anrufen und den Teufel nicht breiten. Weißt du, Salz sein. Und so langsam habe ich das abstellen dürfen in meiner Umgebung. Weißt du, du kannst nicht in der Welt abstellen, aber in deiner Umgebung, da wo du stehst, du kannst sagen, nee, mit mir nicht. Und bei mir nicht. So, und da müssen die Leute respektieren. Und du musst eine Autorität haben, dass du Licht und Salz bist. So, mit Jesus auf dem Wasser gehen. Mit Jesus über die Probleme stehen. Das ist eigentlich meine Botschaft. Mit Jesus über, ja, das Wasser ist so ein Element, das man nicht bändigen kann. Über so etwas Unbändiges, Unkontrollierbares, Unbeherrschbares, da sollst du Herr sein, mit Jesus auf dem Wasser gehen, die Probleme im Griff bekommen, das Leben meistern, Leid aushalten. Das gehört auch zum christlichen Leben, dass du Schwierigkeiten aushältst, dass du was erträgst und was verträgst, dass du belastbar bist. Die meisten Leute sind Weichlinge und Feiglinge, heutzutage vor allem Christen, die halten nichts mehr aus. Sobald es problematisch wird, sobald es schwierig wird, fliegen sie davon. Wir sollen durchstehen und aushalten, so, und den Teufel vertreiben mit unserer Standfestigkeit. Und unser Ziel mit Jesus zusammen ist, den Himmel einmal zu erreichen, die andere Seite, unser Zuhause. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist mein Einstieg heute Abend. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus sind wir nichts, haben wir nichts, können wir nichts und wir werden auch nichts erreichen. Lasst uns da gar nichts vormachen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb mit Jesus auf dem Wasser gehen. Mit Jesus über die Dinge stehen. Ohne Jesus können wir nicht vergeben, weil es uns nicht vergeben worden ist. Nur wenn es uns vergeben worden ist, dann können wir auch anderen Menschen vergeben und gut zureden und Mut machen. Ohne Jesus können wir Schwachen gar nicht tragen. Da ist uns alles eine Last. Wir können sie nicht verstehen, die Schwachen. Nicht mal unsere eigenen Schwachheiten können wir begreifen und lösen. Wie wollen wir dann andere ihre Schwachheiten tragen? So, ohne Jesus kann ich meine Nächsten nicht lieben. Denn wenn ich Gott nicht liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, dann kann ich mich selbst nicht lieben und auch meine Nächsten nicht. So, das ist ein Kreislauf. Erst wenn Jesus in uns ist, haben wir Gottes Liebe, haben wir Selbstliebe und haben wir Nächstenliebe. Mit Jesus auf dem Wasser gehen. Das ist das Einstieg nur in diese Problematik. Ohne Jesus können wir uns nicht einmal selbst richtig verstehen. Und geschweige denn noch andere, sich andere noch zu kümmern und anderen zu dienen. Ohne Jesus können wir kein heiliges Leben führen. Und genau das ist es, was Gott erwartet, nicht das, was die Welt erwartet. Wir sind nicht dazu da, die Erwartungen der Welt zu erfüllen, wir sind da, die Erwartungen Gottes zu erfüllen. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, dein Gott, bin auch heilig. So, ohne Jesus sind wir machtlos im Kampf gegen die Sünde, gegen unsere Schwachheiten, mit Jesus auf dem Wasser gehen. So, ohne Jesus können wir unsere Berufung nicht ausleben und jeder von uns hat eine Berufung, jeder hat eine Existenzberechtigung, er ist für irgendetwas geschaffen, Gott hat etwas von ihm erwartet oder vorgestellt, so, aber das können wir nicht, weil uns die Kraft fehlt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus hat unser Leben keine Führung. Da probieren wir mal da und mal dort. Wir experimentieren in tausend Sachen und wir bringen nichts zustande. Jesus ist es, was uns Kurs gibt, Orientierung gibt, sagt uns, wo es lang geht. Und jetzt zur Geschichte. Mit Jesus auf dem Wasser gehen. Jesus hat damals Tausende gespeist, wunderbar, bestimmt 15.000 Leute. Verstehst du? Die sind satt geworden. Und jetzt wollen alle Jesus nachlaufen. Und was macht unser Herr Jesus? Er flieht vor den Massen. Eigentlich sollte man froh sein. Jetzt endlich kapieren die Leute. Endlich folgen sie Jesus nach. Jetzt verschwindet Jesus, taucht unter, geht irgendwo auf die Berge und sagt seinen Jüngern, fahrt rüber nach Kapernaum, das war ihre Station, ihre Heimat. Und während sie überfahren, Johannes 6, die Geschichte von Vers 15 bis 21, ich werde mehrere Stellen hier lesen zu dieser Geschichte, weil die Geschichte ergänzt sich, die verschiedenen Bibelschreiber versuchen von verschiedenen Seiten diese das Ereignis zu beschreiben, jeder wie das erlebt und erfahren hat. So, mittendrin auf dem See kommt ein Sturm und Jesus oben auf dem Berg und redet mit seinem Vater und sieht seine Jünger in Gefahr. Geschwister, und genau das ist die Situation prophetisch, in der wir heute leben. Weißt du, wir sind bei der Überfahrt, wir als Gemeinde. Gemeinde ist das Schiff, Gottes Arche, Gottes Boot und sagt, fahrt mal rüber, jetzt geht mal rüber auf die andere Seite, Maranatha. Und jetzt mittendrin kommen Stürme. Geschwister, glaubt nicht, wir leben im Paradies oder bei uns passiert nichts. Bei uns wird es auch Dinge geben jetzt, wo jetzt die Grenzen sich schließen und die Spannungen entstehen, die Wirtschaft nicht mehr so floriert. Wartet nur ein paar Tage, ein paar Wochen und Monate. Wir werden auch in eine tiefe Krise hineingeraten. Und wohl uns, wenn wir gelernt haben, auf Gott zu schauen, auf Gott zu hören. Und nicht nur das. Jesus sieht uns. Vom Berg oben sieht Jesus, meine Kinder, meine Jünger sind in großer Gefahr. Der Sturm, der Teufel will sie verschlingen. und er schnell runter übers Wasser zu den Jüngern. Durch diese großen Wellen. Jesus wandelt auf dem See hier. Johannes 6, Vers 15. Dann und Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollen, also die Menschen und zum Brotkönig machen möchten, entwich er wieder auf einen Berg. Er selbst allein, also er ließ alles zurück. Er entwich, weil sie ihn Brotkönig machen wollten. Jesus wollte sich nicht von Menschen vereinnahmen. Und ich möchte auch zwischendurch einige Wahrheiten rüberbringen. Jesus lässt sich nicht von uns vermarkten. Jesus lässt sich nicht von uns vereinnahmen. Das ist mein Jesus. Er sorgt für mich. Nein, er sorgt für alle Menschen. Lass uns realistisch sein und vernünftig. So, die Leute wollten aus Jesus gleich was Großes machen. Er ist unser König. Weißt du, aber Jesus verfolgt ganz andere Ziele. Ganz andere Prioritäten sind ihm wichtig. Jesus wollte kein Brotkönig werden. Er ist der Herr des Universums. Er ist schon alles. Er kann gar nichts mehr werden. Praise Gott. Er ist schon alles. Weißt du, sie wollten einen irdischen Messias haben, der für sie sorgt, für sie kocht, für alles für sie macht. Die müssen nur noch aufsammeln und essen. Er wollte nicht die Juden von den Römern befreien und Israel zu einer Weltmacht machen. Und das spukte den Leuten in den Köpfen so. Weißt du, und das war es auch so. O Herr, wenn du dein Reich aufrichtest, lass den einen links und den anderen rechts sitzen. Verstehst du? Das spukte er in ihnen. Die wollten ja was Großes werden. Aber der Herr Jesus machte nicht mit. Mit Jesus auf dem Wasser gehen. Weißt du, Jesus versteckt sich vor den Menschen. Jesus versteckt sich vor den Menschen. Gott versteckt sich vor den Menschen. Der Heilige Geist versteckt sich vor den Menschen. Wenn du das kapierst und begreifst und verstehst, hast du sehr viel begriffen. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an dem See, ich lese weiter in der Bibel, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum, aber ohne Jesus. Wir müssen auch manchmal Dinge tun ohne Jesus. Verstehst du, was es ist? Nicht nur mit Jesus, sondern Jesus sagt, mach du das jetzt, man fahrt rüber, ihr kennt ja den Weg. Seid ja Fischersleute, sehr erfahren, sehr tüchtig. Und es war schon sehr finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See erhob sich mitten einem starken Wind. Und als sie etwa 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See wandeln. Du musst dir vorstellen, was dann passiert zu der damaligen Zeit. Sie sehen Jesus auf dem See wandeln und nahe an das Schiff herankommen und sie fürchteten sich. Die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt. Und du siehst, plötzlich ist er ganz nahe bei uns. Mitten im Sturm, mitten in dem ganzen Durcheinander, im ganzen Wirbel. Und sie fürchteten sich. Wer ist das? Die Wiederkunft Jesu ist nicht nur das Halleluja, Glory, Halleluja. Nein, die Wiederkunft Jesu wird Furcht verbreiten. Die Menschen werden zittern. Einige werden sogar mit den Zähnen knirschen. Und einige werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns, wie uns. So. Aber er spricht zu ihnen, zu seinen Jüngern, ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und alsbald war das Schiff an dem Lande, wohin sie auch hinfuhren. Ihr könnt auch die Vergleichsstelle nehmen, Matthäus 14, Vers 22 bis 33 und Markus 6, Vers 45 bis 52. Da werden diese Geschichten von einer anderen Seite und Warte erzählt. Jesus hat die vielen gespeist. Und ich finde es großartig. Und die Leute gut versorgt. Und die Jünger haben mitgearbeitet. Sie waren Profis, göttliche Profis. Sie haben das Brot ausgeteilt und die Tausender gespeist. Und solch einen Brotgeber brauchen wir. Und solche Brotverteiler brauchen wir. Und die Menschen hätten gerne Jesus als König gehabt, als solchen König. Ich muss mir damit nicht mehr sorgen. Die Hausfrau, die hat ausgesorgt. Ich muss nicht mehr einkaufen gehen. Ich hole mir das alles beim Heiland. Der Heiland macht es schon. Aber so einfach geht es nicht, ihr Lieben. Sie wollten Jesus in ihre Gewalt bringen, über Jesus verfügen. So wie bei einem Automat, oben stecke Geld rein und unten kommt dann die Ware. Das ist nicht der Herr Jesus. Da macht er nicht mit. Und deshalb sind so viele Christen frustriert, weil das nicht bei ihnen so funktioniert und klappt. Jesus' Sendung war anders. Er wollte Menschen retten. Er wollte Menschen zu Gott bringen. Er wollte aus den Menschen etwas machen. Etwas Göttliches, Geistliches, Ewiges, Bleibendes. Er wollte das Reich Gottes bauen. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dazu gehört auch Brot. Als der Teufel kam und sagte, lass die Steine zu Brot werden. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. So, Jesus lässt sich nicht vermarkten. Jesus fügt sich nicht unseren Wünschen. Und das muss ich euch ehrlich bekennen, in den 40, 45 Jahren, wo ich schon Gott diene, Jesus fügt sich nicht unseren Wünschen. Wir müssen seinen Wünschen fügen, nicht er unseren. Das ist verrückt, was viele Christen denken, er muss mir dienen. Nein, wir dienen ihm. Und weil wir ihm dienen, dient der ganze Himmel uns. Die ganze Herrlichkeit Gottes. So. Menschen wollten Jesus missbrauchen, ausnützen, in ihr Werk irgendwo integrieren, zu ihrem Instrument machen. Der Glaube an Gott und Jesus Christus und den Heiligen Geist ist keine Gebrauchsreligion. Und das machen viele. Viele denken, die Kirche ist eine Gebrauchskirche. Also da bediene ich mich wie einen Supermarkt. Dann hole mir alles raus. Aber das ist leider die Kirche Gottes das geworden. In meiner Bibel heißt es einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Diese Gebrauchsreligion. Unsere Hauptsorge muss sein, die Seele. Und Jesu Auftrag war die Seele. Er hat die Körper geheilt, aber die Körper wurden geheilt, nachdem die Seelen geheilt wurden. Dir sind deine Sünden vergeben, verstehst? Und dann wurde auch die Seele geheiligt und gereinigt. Die Dämonen fuhren aus. Wenn deiner Seele gut geht, geht es dem ganzen Menschen gut. Jesu Hauptsorge war der Kern des Menschen, der Mittelpunkt, deine Persönlichkeit, sein Charakter. Das, was den Menschen ausmacht, dieses Ich. Nicht mehr, dass das Ich auf dem Thron sitzt, sondern dass Jesus auf dem Thron sitzt. Und dann, ich arbeite mit Gott zusammen. Und deshalb ist Jesus verschwunden. Er wollte nicht eine Nummer sein von vielen Königen. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das war die Antwort an den Satan. Jesus wollte nicht zu einem Roboter oder Computer verkommen und zu einem seelenlosen Wesen werden. Nein, er wollte deine Seele erfassen oder die Seele der Menschen erfassen und den Menschen dienen in richtiger Art und Weise. Und der Körper ist ja sowieso nur das Gefäß für die Seele und den Geist. Und Jesus entzieht sich, lässt sich da nicht irgendwo vereinnahmen, zu einem Automaten Brotkönig zu machen. Er geht auf einen Berg, wo er allein ist mit seinem Vater. Und sein Vater war ihm so wichtig. Wichtiger wie die ganzen Massen. Und Geschwister, uns muss Gott wichtiger werden wie die ganzen Massen, wie die Gemeinde, wie die ganzen Christen und wie die ganzen Pastoren, die ganzen Evangelisten. Uns muss Gott Nummer eins werden. Und für Jesus war Gott wichtiger. Nicht meine Karriere, dass ich mich profiliere als König, nein, der Vater im Himmel, dort oben, allein im Gebet. Da trifft er seine Entscheidungen. Da trifft er das, was er sucht und kriegt die Antworten und die neuen Aufträge. Jesus ist nicht für den Rummel, auch nicht für den religiösen Rummel. In aller Liebe. Ich mag Action und Bewegung, dass vieles passiert und es ist schon aufregend. Gäste zu sehen, Gäste kommen, Gäste gehen. Nein, aber was Jesus will, ist, dass wir Gott erleben. Und sobald ein Rummel, ein Tumult irgendwo entsteht, verschwindet Jesus. Und dann wundern sich wir uns, was ist mit uns los? Die Salbung ist nicht mehr da, die Gnade ist nicht mehr da, die Freude ist nicht mehr da. Jesus mag keinen Rummel, auch keinen religiösen Rummel. Es passiert Großes, wenn wir mit Gott allein sind. Das passiert als Großes, wenn wir allein mit Gott sind. Und ich mag Zeiten in meinem Leben, wenn ich so zurückschaue, die besten, schönsten Zeiten waren, wo ich ganz allein mit Gott sein konnte. Irgendwo in der Prärie. Verstehst du? Einsam, ganz allein mit sich und Gott und der Bibel. Und ich bin einmal in Urlaub gefahren ohne Bibel. Ich wollte nur mich selbst und Gott mitnehmen. Denn die alten Leute früher haben auch keine Bücher mitgenommen und keine CDs mitgenommen und keine Kassetten mitgenommen und kein Internet mitgenommen. Sie haben Gott mitgenommen und sie haben mit Gott geredet. Weißt du, wir sollen auch nicht abgelenkt werden. Wir sollen im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. So mit Gott allein sein. Ein Mensch allein mit Gott ist unschlagbar, ist dem Teufel sehr gefährlich und deshalb versucht der Teufel alles dran zu setzen, damit du ja nicht mit Gott allein erwischt wirst. Immer versucht, was dazwischen zu treiben. Weißt du, wer mit Gott allein ist, mit Gott redet, er lebt selbstverantwortlich. Er verantwortet alles nur Gott und er weiß, ich empfange von Gott und ich gebe Gott wieder zurück. Er verantwortet alles vor Gott, was er tut. Die Impulse bekommen er vom Herrn. Und der Teufel mag keine mündige Menschen, mündige Christen. Der will, dass sie nur noch mit der Masse mitlaufen, so hortenweise. Aber Gott liebt Individuen, einzelne Menschen, offenbart sich einem Menschen, wenn er allein ist mit Gott. Am brennenden Busch, bei Moses, überall, schau die Bibel an. Ein Mensch allein mit Gott kann unheimlich viel ausrichten. Du sagst ja, wenn ich allein bin, was kann ich tun? Ein Mensch allein mit Gott kann die Welt auf den Kopf stellen. Wenn er einen festen Punkt hat, kann er die Welt aus den Angeln heben. Und deshalb ist es so wichtig, allein mit Gott sein. Und hier auf dem Wasser lernen die Jünger eine große Glaubenslektion. Und die möchten wir miteinander jetzt angucken und lernen. Die Jünger lernen, während sie mit Jesus gehen oder nicht mit Jesus gehen. Oder Jesus nicht bei ihnen ist gefühlsmäßig sichtbar. Weißt du, Gott ist immer bei uns, Tag und Nacht. Auch wenn wir ihn nicht sehen, aus der unsichtbaren Welt sieht er uns. Der überwacht uns besser wie die Amerikaner und unsere Nachrichtendienste. Der sieht jede Einzelheit, jede Reaktion, jede Handlung, jeden Gedanken, jeden Impuls, jede Aufregung, jeden Pulsschlag. Und wo begegnet er uns? Wo begegnet Jesus als erstes? Das erste Wunder passierte in Kana mit dem Wasser. Dieses unbändige Element aus Wasser macht er Wein. Und hier geht er auf dem Wasser, kommt zu den Jüngern über die ganze Problematik dieser Welt, das Brausen des Meeres, dieses Völkermeer, das braust, tobt, wütet, alle Wasser schlagen über mich her, sagt der Psalmist einmal. Weißt du, in solch einer Situation, wo ein Chaos draußen ist, kommt Jesus zu den Jüngern und stillt den Sturm. Diese Geschichten zeigen Jesu Macht, was Jesus kann und was Jesus wirklich ist. Jesus ist der Herr über die Elemente. Hörst du? Über die Elemente. Er ist Herr. Und hier zeigt er, ich bin Herr über die Elemente. Ich kann aus Wasser Wein machen. Er ist der Herr über die Erde. Das Grab konnte ihn nicht halten. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist der Herr über die Luft, die Winde. Wind, sei still und schweige. Er ist der Herr über die Elemente, die uns umgeben, die uns fertig machen möchten, die uns ruinieren wollen, die uns, ja, erdrücken möchten. Wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, werden wir frei von den Elementen dieser Welt. Hast du das gehört? Kolosserbrief, im Kolosserbrief wird da ganz klar, klipp und klar gesagt, wir werden frei von diesen Elementen. Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, nur wenn ihr mit Christus gestorben seid, wenn ihr los und frei geworden seid durch Jesus Christus, dann seid ihr frei geworden von den Elementen dieser Welt. Dann ist egal, wie die Luft ist. Dann ist egal, wie das Wasser ist. Dann ist egal, wie die Erde ist. Dann ist egal, wie das Feuer ist. Wie heißt es in meiner Bibel? Wenn du durchs Wasser gehst, wird das Wasser dich nicht ertränken. Wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht versenken. Und das ist Herr über Elemente sein. Und Gott hat bewiesen, dass das möglich ist. Denk an Jona. Den werfen sie raus aus dem Schiff. Und er kommt ans Land. Verstehst? Oder denk an die drei Jünglinge. Werden in den Ofen gebunden, geworfen und kommen frei aus dem Ofen raus. Das muss nicht gerade bei dir jetzt heute passieren. Aber das erleben wir geistig, bildlich, plastisch in unserem Alltag. Dass wir in Sachen hineingeworfen werden. Und das Einzige, was passiert, unsere Ketten fallen ab. Und wir werden frei und nicht einmal der Geruch des Feuers ist an uns zu schmecken. So, Jesus ist der Herr über die Elemente. Wenn ein Sturm kommt, weißt du, mir ist es so groß geworden. Ich habe irgendwo so ein Bild gesehen und das hat mich so fasziniert. Weißt du, wenn der Sturm kommt, alle Vögel, alle kleinen Vögel, alle Vögel eigentlich, suchen irgendwo Unterschlupf. Sie wollen sich irgendwo verstecken. Der einzige Vogel, der in den Sturm hinausfliegt, ist der Adler. Je mehr Sturm es hat, desto höher schwingt er sich auf. Nur der Adler. Alle anderen suchen Zuflucht. Der Adler. Jesus ist dieser Adler. Der kommt in dem Sturm und fliegt uns entgegen. Und so ist Jesus. Er kommt zu seinen Jüngern trotz des starken Windes, trotz des aufgewühlten Meeres. Er zeigt sich von, wer er ist. Ich will euch nicht allein lassen. Ich bin bei euch, auch in solchen stürmischen Tagen. Ich bin bei euch und ich erreiche euch immer. Für Jesus gibt es keinen Weg, wo er nicht zu dir kommen könnte. Sogar durch verschlossene Türen kommt er zu uns. Sogar durch verschlossene Türen. Und Jesus hat keine Angst vor den Stürmen. Glaub mir das. Er ist der Herr der Stürme. Der Herr. Er hat alle Anfechtungen erduldet. Hat alle Herausforderungen auf sich genommen. Nichts kann Jesus aufhalten, hindern und so weiter. Wenn er seinen Jüngern dienen will, ihnen beistehen will, ihnen helfen will, dann kommt er, egal wie. Guck mal, die Jünger zweifeln. Damals ist der Auferstandene oder nicht. Der Auferstandene ist grenzenlos. Der Auferstandene ist grenzenlos und er kommt. Und hier ist ein Stück Prophetie in dieser ganzen Geschichte mit Jesus auf dem Wasser. Steckt so viel, ich könnte eigentlich eine ganze Bibelwoche draus machen. Da steckt so viel drin. Jesus kommt, wenn geistlich die Dunkelheit ist, wenn keiner mehr Durchblick hat, da kommt Jesus. Wenn keiner die Welt mehr versteht, wenn du und ich die Welt nicht mehr verstehen, dann ist Gott, Jesus, uns ganz nahe. Dann sagt er, fürchtet nicht, ich bin's. Das ist nicht ein Gespenst, nicht ein Geist, ich bin's. Er ist da, wenn seine Kinder im Sturm sind, um sie zu retten und sie abzuholen. Er kommt extra vom Berg runter, um gerade ihnen zu helfen in dieser Situation. Er wusste ganz genau, was sich da anbahnt, was der Teufel mit ihnen vorhat. Er will sie nur kaputt machen. Der Teufel will die Christen, die Gläubigen, die Wiedergeborenen nur zerstören, durch was auch immer. Lass uns beten und lass uns denken an die Christen im Irak. Verstehst du, die müssen die Berge fliehen. Lieber Gott, berühre die Christen, die jetzt in den Bergen irgendwo sind, dass sie von deiner Hand gehalten werden und dass die von diesen Moslems befreit werden, die sie kaputt machen möchten. Und die wollen die Christen zerstören. Der Teufel hat auf die Gläubigen, egal ob jetzt Moslem, Christen oder Juden sind, abgesehen. Der Gläubige, der irgendwas glaubt, der was in sich hat, das muss weg. Nur noch Macht, Geld, Öl. So, Jesus sieht das, dieses Aufgewühlte. Als die Jünger Jesus sehen, zuerst erschrecken sie, verstehen es nicht, weil sie so kennen sie doch Jesus nicht. Und ich sage euch eines, du glaubst, du kennst Jesus, vergiss es. Vergiss alles, was du von Jesus gelesen hast, was du von Jesus gehört hast. Du kennst ihn gar nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war schon fast 20 Jahre Pastor und dann mache ich ein ganz tolles Traktat. Kennst du Jesus? Verteile es auf der Straße, bis ich einem Mann gegeben habe. Und der war bestimmt ein Engel. Und ich weiß es nicht. Den Mann habe ich gar nicht mehr gesehen und konnte auch nicht aufschreiben, seine Adresse und seinen Namen. Dann gebe ich ihm einen Zettel. Kennst du Jesus? Der nimmt es an, guckt es durch und sagte, Entschuldigung, ich gebe es Ihnen wieder zurück. Eine Frage, kennen Sie Jesus? Ich bin Pastor, getauft, habe den Heiligen Geist, habe Theologie studiert und alles Mögliche. Verstehst du? Ich kenne, ich habe eigentlich behauptet, ich kenne Jesus. Aber dann, als ich zu Hause war, ist mir Jesus begegnet. Zu Hause im Schlafzimmer. Dann sagte Herr Jesus zu mir, Johannes, was hast du dem Mann erzählt? Ich war noch so aufgewühlt. Kennst du mich? Kennst du mich wirklich? Oder gibst du dich nur an? Und genau das ist mit uns Christen. Wir geben uns mit Jesus an. Ich bin in der Gemeinde, bin getauft, habe den Heiligen Geist, rede in Zungen und. Aber wenn es darauf ankommt, kennst du Jesus wirklich? Und sie dachten, das ist jetzt ein Gespenst, was da kommt. Jesus als Gespenst. So kennen wir ihn vielleicht. Als Märchen, als Nothelfer, als Brotkönig. Aber kennen wir wirklich, wer er ist? Der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Der Herr des Universums ist. So, er kommt runter. Und er sah, was damit passiert mit den Kindern Gottes. Und gerade das ist eine ganz wichtige Entwicklungsstufe in unserem christlichen Leben, dass wir Jesus auf dem Wasser begegnen. Wo es gar nicht gibt. Wo es gar nicht möglich ist, wo es nicht normal ist, in einem Bereich, einem Gebiet, was absolut nicht normal ist. So, weißt du, der begegnet seinen Jüngern, er will ihnen zeigen, wer er ist, dem Wind und Wetter gehorchen und der nicht nur Brotkönig sein will, sondern der Heiland der Welt. Jesus ließ sich auch nicht von seinen Jüngern vereinnahmen. Weißt du, das wäre toll gewesen, die Leute laufen nach, Petrus, kannst du den Herrn Jesus fragen, das und das, dass er mir hilft? Nein, Jesus lässt sich auch nicht von seinen Jüngern vermarkten, so als Fürbitter. Katholiken, Gott segne sie, aber Mutter Maria, weißt du, zu Jesus, das ist ein bisschen so knallhart, wenn ich zu Jesus gehe, aber die Mutter, so mit der mütterlicher Liebe, die kann so fürbitte für mich beten. Weißt du, Jesus braucht keine Maria, keinen Petrus und keinen Johannes. Niemand. Er sagt, ich will persönlich mit den Leuten reden. Jesus will neutral bleiben. Und er will nicht, dass wir was Besonderes werden. Ich kenne Gott. Wir sind alles nur Diener, liebe Leute. Nur Mitarbeiter Gottes. Und wir haben das Brot nur ausgeteilt. Wir sind nur gerannt und haben nur den Leuten das Essen gegeben. Aber wir sind nicht die Wunderwirker. Der Wunderwirker ist Jesus. Es ist so wichtig, dass wir erlöst werden von falschen Gottesbildern, von falschen Gottesvorstellungen. Und diese Situation ist hier interessant. Jesus ist nicht nur da, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Jesus geht nicht um unsere Wunscherfüllung. Weißt du, dass er den Leuten alles recht macht? Dazu ist Gottes Jesus nicht da, sondern er war da, um den Willen des Vaters zu tun. Er war da, um Gottes Recht wieder hervorzubringen, Gottes Reich zu bauen, das Himmelreich hier auf Erden zu bringen. Das war der Sinn und Zweck des Herrn Jesus. Weißt du, er ist nicht da, um meine Träume zu erfüllen. In aller Liebe. Alle meine Bedürfnisse zu decken. Ich soll selber mit meinen eigenen Händen arbeiten und mein Brot verdienen. So steht es in der Bibel. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist Wort Gottes. Aber wenn einmal die Hütte Gottes unter den Menschen ist, dann ist kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei und keine Not, keine Nacht, keine Hitze. Der gewaltige Wundertäter, Jesus Christus, er sagt, lass die Hütte Gottes mal runterkommen. Wenn der Herr gegenwärtig ist, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann sind alle deine Wünsche erfüllt. Dann kannst du nur deinen Weg dem Herrn befehlen und auf ihn hoffen und er wird alles wohl machen. Aber zuerst mal muss der Herr hierher kommen. So, Jesus will unser König werden, zuerst einmal. Nicht, dass wir ihn zum König machen. Er möchte für das Volk, für Israel, für die Politik, für die Religion. Nein, er will unser persönlicher König werden. Er will über unser Leben die Kontrolle bekommen. Und das ist das größte Wunder, wenn der Herr über dich und mich Kontrolle bekommt. Und deshalb lehrt uns der Herr hier, auch bei den Jüngern auf dem See Genezareth, dass nicht alle Gebete prompt erhört werden. Weißt du, manchmal siehst du gar nicht, dass nur der Sturm, nur durch der Wind bläst dir ins Gesicht. Bist krank, bittest um Heilung. Und denk an Maria und Martha. Der Bruder liegt im Sterben. Herr, komm her, unser Bruder liegt im Sterben. Und was macht Jesus? Der hängt noch einen Tag irgendwo an. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus steigt nicht vom Kreuz runter und macht eine Show. Guck mal, ich habe alle Macht. Und das ist nämlich, wie wir Jesus kennenlernen müssen. Sonst haben wir einen falschen Gott. Dann dienen wir einem Götzen statt einem Gott. So, weißt du, Gott demonstriert seine Macht in Ohnmacht. In Niedrigkeit. Er will, dass wir ihn auch dann lieben, wenn er uns nichts gibt. Trotzdem, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir nichts sehen. Und selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Dieser Dennoch-Glaube. Dass wir ihm dann auch noch nachfolgen, wenn nichts passiert. Verstehst du? Das christliche Leben ist total anders als das, was wir vielleicht in der Kirche lernen. Glaube an den Herrn Jesus Christus und es wird alles wunderbar. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet. Zuerst brennt das Haus ab. Der Schuss geht womöglich daneben noch nach hinten. Und es kommt genau das Gegenteil. Und dann entsteht das Lied, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Dann kannst du erst Gott richtig loben, wenn das Haus bis auf die Fundamente abbrennt. Und das ist Christentum. Gott weiter dienen, auch wenn alles schief geht. Für Gott arbeiten, auch wenn kein Erfolg da ist. Wenn du nicht einmal eine einzige Frucht ernten kannst. Aber das ist doch nicht okay. Doch, Gott gibt Leerlauf in unserem Leben. Und Gott lässt Leerlauf zu. Fahr drüber. hat er gesagt. Auch wenn es schwierig wird, sogar unmöglich. Jesus geht auf die menschlichen, irdischen, materiellen Wünsche und Absichten nicht ein. Was wir so denken, das müsste, so müsste das Reich Gottes sein. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, mit Glanz und Gloria, rotem Teppich, Fanfaren und Trompeten. Im Gegenteil. Er erlöst uns von diesen ganzen falschen Vorstellungen und macht uns unabhängig, egal was passiert. Auch wenn sie alle mich verlassen, Jesus bleibt treu seinem Vater. Er befreit uns davon, dass wir immer was sehen wollen, was erleben wollen, was haben wollen, erreichen wollen. Weißt du, wir müssen von dem befreit werden. Weißt du, die Seele schreit nach Liebe, Geborgenheit, Frieden und Freude. Das ist die Seele. Die Seele will ganz was anderes, als was der Körper und der Geist wollen. Und Jesus geht nur auf den Willen des Vaters ein und er sagt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Sogar er als Sohn Gottes. Mit Jesus auf dem Wasser gehen, ist im Willen Gottes zu leben, in dem Urplan Gottes zu sein. Und wir haben einen Urplan Gottes. Gott hat von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, uns erwählt zu was ganz Besonderem. Und wir sollen in diesem Urplan hineinkommen. Der Wille Gottes war, dass der Mensch Gottes Partner wird. Dass Gott mit einem kommuniziert, ein Gegenüber auf Augenhöhe. Puh, das ist ein großes Stück, mit Gott auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dass du Gott verstehst und dass Gott dich versteht, das war Gottes Plan, das ist dieser Urplan. Lasset uns Menschen machen. Denk drüber nach. Gott will sich mit uns austauschen. Und dann gibt er uns Aufträge, nach denen wir handeln dürfen und können. Und wenn das passiert, dann werden unsere Bedürfnisse und Wünsche fortlaufend erfüllt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Am Laufenband. Da musst du nicht beten, lieber Gott, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss Strom bezahlen, ich muss das bezahlen, ich muss das bezahlen. Da wird alles gesorgt. Wenn du Gott dienst von ganzem Herzen, dann fließen Ströme. Erst wenn wir den Willen Gottes ausleben, leben wir ein erfülltes Leben. Denn Gott hat seinen Willen, seinen Wunsch in unser Herz hineingelegt. Das ist genau das. Nur der Teufel hat uns alles verdreht, verzerrt. In dem Moment, wo du den Willen Gottes auslebst, lebst du ein Wunderleben. Und jetzt kommt unser lieber Petrus. Weißt du, dann ist dein Leben, wenn du mit Gott lebst, nicht nur leer, sondern voller glücklicher Zufälle und Ereignisse. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber zuerst einmal musst du die göttliche Ebene erreichen, dass Gott mit dir redet und dir begegnen kann, in der Gegenwart, dass du in der Gegenwart Gottes bist, dass du den Willen Gottes tust. Und jetzt kommt Petrus. Herr, wenn du das bist, ruf mich zu dir zu kommen. Er springt nicht über Bord. Er sagt, Herr, wenn du es bist, ruf tu mich. Befehl du mir. Eine andere Übersetzung sagt, befehl du mir, zu dir zu kommen. Das ist christliche Leben, dass wir nur handeln auf Befehl Gottes. Und dann beginnt das Wunderleben. Und der Schlüssel ist, dein Wille geschehe, ruf du mich zu dir zu kommen. Jetzt gibt es Leute, weißt du, die einen sagen, Petrus, bist du wahnsinnig, du gehst über Bord. Ein Apostel geht über Bord, verstehst? Du gehst aufs Ganze, das ist nicht mehr normal. Die haben nicht gesagt, befiehl uns Thomas zum Beispiel oder Johannes oder die anderen Brüder. Die haben nicht gesagt, befiehl uns, dass wir über Bord gehen. Es wird doch ganz toll, die ganze Gemeinde steigt aus dem Boot raus und spaziert auf dem Wasser und das Boot treibt allein weiter und kommt dann an. Das wäre eine tolle Geschichte. Nein, die bleiben alle drin. Nur der Petrus wagt es. Du siehst jetzt Glaube in Aktion. Ruf du mich, Herr, zu dir zu kommen. Weißt du, sobald du anfängst, was für Gott zu tun, ist der Teufel los. Der Strom kommt. Sobald du nach Hause willst, kommen Schwierigkeiten. Und da ärgert der Teufel dich, dass du ja deinen Glauben nicht so realisierst und verwirklichst, wie Gott es will. Und wir müssen lernen, Risikos für Gott einzugehen. Immer wenn wir ohne Jesus sind, sind wir allein. Aber wir sind nicht allein, Jesus ist da. Und jetzt prüft er uns. Was macht er jetzt? Wie benimmt er sich? Wie reagiert er? Der Teufel will dir Jesus einfach in Frage stellen. Manchmal, und deshalb lässt der Herr Situationen in deinem Leben zu, dass du im Sturm bist, dass du noch nicht auf dem Wasser gehst und dass du der Sturm nicht gestillt ist. Also, und du kämpfst und trinkst. Und dann kommt er und sagt, na, wo ist dein Gott? Wo ist dein Glaube? Wo sind deine Gebete? Was bringt es dann? Verstehst du? Gleich Fragezeichen. Aber Gott hat mich etwas gelehrt. Johannes, mach aus deinen Fragezeichen Ausrufezeichen. Du musst nur den Stängel ziehen. So, der Teufel versucht, Jesus zu hinterfragen. Wo ist er jetzt? Was macht er jetzt? Zweifle nicht an die Gegenwart Gottes. Der Herr ist auch im Sturm bei dir. Satan nützt die Gelegenheit aus, wenn du allein bist, ohne Jesus, in einsam und so weiter. Und dann kommen die ganzen Anfechtungen. Vergiss es. Wisst ihr auch in kritischen Stunden, Jesus sieht mich, Jesus versteht mich, Jesus kennt mich. Ob ich ihn kenne, ob ich ihn perfekt verstehe, ist eine andere Sache. Aber er kennt mich. Und er weiß, in was für ein Dilemma ich bin. Er hat ja seinen Jüngern versprochen, siehe, ich bin alle Tage bei dir. Und jetzt fang an, in seiner Gegenwart zu leben, bewusst, ob du ihn siehst oder nicht, er ist da als unsichtbarer Partner. Ruf mich rüber. Ruf mich rüber. Der Herr Jesus, der muss uns rufen. Wir sollen von uns aus nichts tun, einfach aus Antrieb. Ich werde nie vergessen, ich habe euch schon die Geschichte erzählt, in Stuttgart, da gab es eine dumme Schwester, Gott segne, sie ist jetzt schon im Himmel sowieso. Aber diese dumme Schwester hat plötzlich Zettel aufgehängt überall, es wird ein Schauwunder gehen. Ich werde über den Neckar gehen, nicht über die Brücke, sondern über den Flussneckar. Verstehst du? Und wollte eine Schau abziehen und dass sie da übers Wasser geht und sagt, Bruder Matthäus, unterstützt du mich? Ich habe gesagt, Schwester, das ist Blödsinn, was du machst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Verstehst? Es könnte sein, dass du mal keinen Weg mehr hast, da musst du übers Wasser gehen, da kannst durchaus übers Wasser gehen, aber das ist Provokation und du sollst Gott, den Herrn, nicht missbrauchen. Also, dann hat sie überall erzählt, Pastor Matthäus hat keinen Glauben, verstehst? Aber das Wunder wird passieren trotzdem. Und was ist passiert? Die Frau sollte lieber vorher schwimmen lernen, Verstehst du, den ersten Schritt und plutsch war die Frau im Wasser. Und Feuerwehr musste sie rausholen und alle haben gesagt, na, wo ist dein Gott, wo ist dein Gott? Der Gott wurde gelästert sogar durch so ein dummes Weibstück. Gelästert. Und dann ruft sie mich an, Pastor Matthäus, ich bin im Krankenhaus, kannst du kommen und für mich beten? Verstehst du? Und sie hat Grippe und Schnupfen gekriegt und alles mögliche. Es war Novemberwetter. Ich werde übers Wasser gehen. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Aber es kommen Situationen, wo es nichts mehr anders läuft, nichts mehr anders gibt. Dann kannst du Wunder erwarten. Dann kannst du kommen, dass plötzlich der Herr dich nimmt, wie Philippus. Und von da versetzt wieder da, wo in Samaria, wo er gewirkt hat. Tiberias. Gott kann Wunder wirken, kann dich entrücken, kann alles. Aber es muss eine Notsituation sein, auswegslose Situation, und es muss alles zur Ehre Gottes sein. Geschwister, wir müssen lernen, alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Wenn das nicht zur Ehre und Verherrlichung Gottes ist, wird Gott sich nicht missbrauchen lassen. So, du musst sein Wort hören. Er hat es gesagt, komm rüber. Und egal, was dann deine Gefühle sagen, was deine Brüder sagen, die anderen Bootsleute, er ist da, dieser Herr. Und Herr, wenn du es bist. Brüder und Schwestern, wir leben in einer Zeit, die ist verführbar, manipulierbar. Da wird so viel Theater gespielt und so viel gelogen. Du musst genau wissen, ist die Prophezeiung von Gott oder nicht? Ist die Offenbarung, die ich habe, von Gott oder nicht? Ist das Zeugnis, das ich habe, von Gott oder nicht? Weißt du, Herr, bist du es? So wichtig. Erzählen kann jeder was vom lieben Gott. Und vom Heiligen Geist. Aber bist du es, Herr, mit Jesus auf dem Wasser gehen? Bist du, der mir die Probleme schickt, oder der Teufel? Und es gibt Probleme, die der liebe Gott schickt, um uns zu formen, zu prägen, zu segnen, uns weiterzubringen. Und der Teufel versteht uns auch zu manipulieren. Und dann stellt sich raus, es war nicht der Herr. Deshalb sei sehr kritisch geistlichen Dingen gegenüber. Herr, bist du es? Ich frage es immer. Ist es von Gott? Du darfst sogar bei Gott sehr streng sein. Da sollst du sogar Wasser auf den Altar gießen, damit es sich nicht von selbst entzündet. Wie bei Elia. Du musst nicht dem Herrn nachhelfen. Ist das von dir? Es wird so viel dem lieben Gott nachgeholfen in christlichen Kreisen. Beim Gebet. Weißt du, man betet und man schickt Rundbriefe und wir beten jetzt für das und das und das und das. Weil wir das brauchen. Aber wir sollen vernünftig werden. Gott hört unsere Gebete und wir sollen mit Gott verbunden sein. Und er weiß, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Wir sollten offen sein mit Gott. Einfach mit Gott die Dinge bereden. Nicht mit Menschen. Deshalb hat sich Jesus entzogen. Herr, bist du es? Bist du es? Und Satan versucht sich auch als Gott zu verstellen. Weißt du, er ist ja der große Aufklärer. Und sagt, sollte Gott gesagt haben? Weißt du, das Problem, du sollst prüfen, ob das von Gott ist. Die Opferung Isaaks, vom Abraham. Verstehst? Das ist sehr kritisch. War das der Herr, der ihm das befohlen hat, oder wer war das? Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott liebst über alles. Ist in dritter Person. Verstehst? Ob war das der Herr, oder war der Teufel, der ihn versucht hat? Sei kritisch. Geistlichen, religiösen Gedanken und Gedankengänge. Und prüfe es. Deshalb heißt es, lass zwei oder drei Weissagen, oder jetzt so predigen oder was auch immer ist. Du musst auch meine Predigt untersuchen und fragen, Herr, was der da erzählt hat, ist das von Gott oder nicht? Ist das die Wahrheit? Weißt du, wir können irren uns als Menschen. Der Einzige, der sich nicht irrt, ist Jesus. Aber ich muss wissen, ist das der oder nicht? Johannes fragt sogar, obwohl er mit Jesus aufgewachsen, mit Jesus sogar verwandt war, Johannes der Täufer, fragt, bist du es oder sollen wir auf jemand anders warten? Bist du der Messias? Nur dem Ball. Da kommt, Herr, wenn du es bist, dann habe ich Frieden. Dann steige ich aus und dann laufe ich dir auf dem Wasser entgegen. Dann macht mir gar nichts aus, wenn du es bist. Aber wenn du nicht bist, ich bleibe lieber im Boot. Werde nicht rausgehen. Wenn der Herr dich nicht schickt, bleib zu Hause. Bleib im Bett. Hast mehr davon. Der Herr muss uns senden. Der Herr muss uns rufen. Der Herr muss uns sagen. So, und erst dann, wenn du Frieden hast, dann in Frieden gehst und bist gelassen. Und Petrus hatte Frieden. Für ein paar Minuten hat er Frieden gehabt. Der Friede Jesu. Weißt du, er hatte Frieden gehabt. Der Herr ist es. Und der Friede heilt uns, der Friede befreit uns, der Friede Gottes macht uns stark. Und Petrus geht, oh Herr, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Und schaut nur auf Jesus. Und sobald er jetzt eine Welle kommen sieht und nach, auf das Äußere geht, auf die Gefühle geht, auf die Gedanken, seine Gedanken geht, plötzlich sieht er die Welle und nicht mehr Jesus. Und genau das ist, was der Teufel möchte. Er möchte, dass dein Blick von Jesus getrübt wird, dass du von Jesus wegschaust. Und sobald du nicht mehr dich auf Jesus konzentrierst, gehst wie ein Mehlsack in die Tiefe. Es ist so wichtig, sich auf Jesus zu konzentrieren. Geschwister, und es ist so wichtig, dass ich als Prediger, du als Kind Gottes, dich immer auf Jesus fixierst. Ist es Jesus? Herr, alles dir zu ehren, ich mache es für Jesus und sonst gar nicht. Sonst ist alles andere Stress. Und für den Teufel. Der Friede Gottes muss unser Herzen erfüllen und bewahren, einnehmen und erfüllen. Jesus geht auf dem Wasser und der Sturm kann ihm nichts anhaben. Und solange Petrus auf Jesus schaut, kann auch ihm der Sturm nichts anhaben. Denkt drüber nach. Jesus steht völlig ruhig mitten in den Stürmen des Lebens. Und wenn ich hier weiter Matthäus 14 von Vers 25 bis 33 weiter angucke, weißt du, Petrus hat eine persönliche Begegnung mit Jesus. Herr, bist du es? Und dann rufe mich, nicht die anderen, mich. Aber du musst wissen, das ist Jesus und dass er dich persönlich bei deinem Namen ruft. Und so viele laufen, die sind gar nicht gerufen, gar nicht geschickt. Und Petrus antwortet und sagt, Herr, bist du es, befiehl es, zu dir zu kommen. Petrus will gerufen werden. Jesus soll befehlen. Und er sprach zu ihm, komm her, Petrus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Petrus will dort sein, wo Jesus ist. Herr, wenn du bist, dann will ich auch dort sein, mittendrin in diesen schaukelnden Wellen, da wo du bist. Unser Wunsch muss sein, Herr, ich möchte dort sein, wo du bist, nicht im Boot, nicht in der Gemeinde, da wo du bist. Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir zu kommen, zieh mich zu dir. Er bittet Jesus, ihn zu rufen, ihm gleich zu werden, gleich zu machen. Er weiß, das kann ich nicht. Diese Kunst beherrsche ich nicht, auf dem Wasser zu gehen. Ich muss von Gott berufen und gerufen sein. Auf sein Wort hin. Und Petrus ist sehr launisch, sehr immer hoch jauchzt und dann zu Tode betrübt. Das ist unser Bruder Petrus, aber Gott segne ihn. Petrus macht hier eine ganz gewaltige Erfahrung. Als er dann den Wind sah, fing er an zu sinken und dann schreit er, Herr, hilf mir. Und plötzlich ist die Hand da, die ihn da rauszieht. Er weiß, wie löse ich mein Problem. Geschwister, mit Jesus auf dem Wasser gehen, wir müssen immer das Gebet uns merken. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. In jeder Situation, nicht der soll mir helfen und jener soll mir helfen. Herr, hilf du mir. Herr, hilf mir. Petrus macht eine menschliche und eine göttliche Erfahrung hier. Menschlich, wenn ich nicht auf Jesus schaue, geht's runter. Wenn ich auf Jesus schaue, geht's wieder aufwärts. Und solange ich auf Jesus schaue, geht's gut. Und sobald ich auf meine Gefühle achte, verliere ich den Blick, den Überblick, die Orientierung. Jesus aber streckte seine Hand sogleich aus hier und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten dann in das Boot und der Wind legte sich und die an Bord waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. So erlebt man Gott, dass wenn man auf ihn schaut, wieder rauskommt aus dem Dilemma. Aus dieser Geschichte können wir lernen, wie man mit Gott neue Wege geht. Anders, weißt du, wie man sich von seinen angeborenen Fesseln löst. Petrus will aussteigen und in die Nachfolge Jesu kommen, aber er macht es nicht von sich aus. Und deshalb, Bruder, Schwester, versuch nicht Jesus nachzufolgen von dir aus, sondern lass dich immer rufen. Lass dich immer rufen. Der Herr soll dich jeden Tag rufen. Deshalb ist es wichtig, dass man mit Gott spricht. Ruf du mich heute, Herr. Und Petrus lernt es immer wieder, muss es lernen. Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Herr, wenn du es bist, dann komme ich. Er ist sehr nah bei Jesus. Aber irgendwie hat er den Blick verloren. Du bist auch manchmal so ganz nah bei Jesus und verlierst den Überblick und was auch immer ist. Sobald du den Wind merkst und hörst und so weiter und bekommst du Angst. Angst ist eine dämonische Macht, liebe Leute. Ist ein Geist. Will uns verhindern, dass wir nicht zu Jesus kommen und auf Jesus schauen. Diese Angst. Eine Angst überkam ihm. Du kannst gar nichts. Du kannst beten, so viel du willst. Wenn die Angst da ist, ist sie da. Und da gibt's nur eins, wieder auf den Herrn zu schauen. Angst ist ein Geist der Verhinderung. Das ist vom Teufel. Der Teufel will, dass du den Plan Gottes nicht verwirklichst, dass der Plan Gottes vereitelt wird. Er versucht, die Gemeinde zu vernichten, damals hier mit dem Sturm. Er versucht durch Störungen. Und deshalb achte auf die Störungen. Wenn du zum Heiland redest, mit Jesus Gemeinschaft suchst, auf die Störungen. Das ist seine Taktik, seit 6000 Jahren, immer zu stören. Weißt du, gerade du bist so mit dem lieben Heiland verbunden, klopft jemand an der Tür. Oder klingelt das Telefon. Jemand hat sich falsch verwählt. Oder irgendetwas passiert. Weißt du, da will jemand was abgeben. Die ganze Zeit kommt niemand vorbei, aber gerade da, wenn du mit Gott allein sein willst, kommen diese Störungen, achte auf die Störungen. Und du weißt, hier darf ich mich nicht stören lassen. Satan versucht uns mit allen Mitteln zu bekämpfen und benutzt dann vielleicht unser Konkurrent. Schau, was die da machen und du. Wir müssen deshalb viel mehr uns in Krisensituationen auf Gott konzentrieren, auf Jesus und den Heiligen Geist. Satan arbeitet immer durch Unruhe, durch Stress, durch Hektik, durch Gaukler, die irgendwas uns erzählen und uns vollquatschen wollen. Satan arbeitet durch Verwüstungen, zerstört schöne Sachen oder wir schmeißen selber die Sachen zum Fenster raus und wissen nicht, dass das eine Gabe Gottes war. So, der Teufel ist wie ein reißender Wolf, übt alle Künste aus, die er in der Hölle, um die Menschen in die Hölle zu ziehen. versuchen, dich an Menschen zu binden. Das ist auch eine ganz große Taktik. Weißt du, der hat vielleicht gar nicht auf die Wellen geguckt. Der hat vielleicht auf seine Brüder geguckt, auf die im Boot waren. Ah, hallo, Matthäus, Levi, guck mal, was ich kann. Das kannst du nicht. Auf dem Wasser gehen. Weißt du, und das ist Angeberei. Es gibt auch fromme Angeberei. Dass wir denken, guck mal, ich bin ein besserer Christ. Ich liebe den Heiland mehr. Was ich kann, können die anderen nicht. Aber wir sind alle aus Fleisch und Blut, meine Lieben, und wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. So, der Teufel versucht uns eigentlich irgendwie so durch Menschen wieder aus der Fassung zu bringen. Da müssen nicht unbedingt die Wellen gewesen sein. Ich kann mir da noch vieles andere mehr ausmalen. Es gibt übernatürliche Kräfte, die gegen uns ankämpfen. Und deshalb pass auf, wer ist es, der dir entgegenkommt? Ist es Jesus? Oder ist dein Stolz, jetzt beweise ich denen. Wir müssen niemand was beweisen. Wir müssen auch niemand was sein. Wir sind allein auf Gott angewiesen. Und wir sind letztendlich, Entschuldigung, der letzte Dreck. Da sind wir, aber Gott hat uns erwählt, Gott hat uns berufen und wir sind jetzt Perlen in den Händen Gottes. Durch die Spannung und durch das alles, was in unserem Leben passiert. Gott ist, der uns jetzt zu Edelsteinen und Juwelen macht. Aber sonst eigentlich sind wir nur Klumpen Lehm. Aber übernatürliche Kräfte versuchen uns runterzuziehen. Armeen von dämonischen Engeln, gefallenen Engeln, kämpfen gegen die Kinder Gottes, die gehorsam Gott gegenüber sein möchten, aber die werden unterdrückt und manipuliert, bedrängt, beleidigt, bespuckt, mit Dreck beworfen. Und die Angriffe werden immer stärker. Aber wisse eines, Jesus sieht dich. Von oben vom Berg sieht er dich als hoher Priester. Der Teufel will nur deine Person unschädlich machen. Dich ausschalten. Dir deinen Glauben nehmen. Und er will, dass du auf die Wellen schaust. Auf die Probleme. Das sind die Wellen, die Probleme. Da ist ein Problem gerade weg, kommt das nächste. Eine Krankheit weg, kommt die nächste Krankheit. Ein Angriff vorbei, kommt der nächste. Weißt du, die Wellen, die wiederholen sich. Die wiederholen sich. Die kommen. Da wird das angegriffen, die Gesundheit, dann die Ehe, dann die Arbeit, dann die Gemeinde, dann die Sicherheit, dann das Wohlbefinden, dann, was weiß ich, Fortbewegung. Du sollst nur von Welle zu Welle immer erdrückt werden und dann mitgerissen. Schau nicht auf die Welt. Petrus hat die ersten Schritte im Glauben gemacht und bleib in diesem Glauben, in dieser Arbeit, wie du jetzt Christus kennengelernt hast. Werd nicht selbstsicher. Das kann ich. Das mache ich mit links. Die Hälfte meiner Gebete erhöre ich selber. Verstehst du? Das mache ich. Nein, ich brauche ihn. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat es vergessen, dass er auf Jesus schauen muss und nicht auf irgendjemand. Wann sind wir am Ziel, wann sind wir daheim? Auch das ist nicht wichtig. Petrus muss lernen, ein anderer Mensch zu werden, mit Jesus zu gehen und sich an Jesus zu halten und bei seiner Entscheidung zu bleiben, auf Jesus zu schauen, dem Ruf Gottes zu folgen und nicht irgendwelchen anderen Impulsen. Und das ist sehr wichtig. Wir werden so verführt von Impulsen und wir kriegen ständig Impulse. Aber das ist vom Teufel, dass wir ständig neue Impulse bekommen. Wir sollen einen Impuls bekommen und das ausarbeiten bis zum Schluss. Denn wir sollen nicht nur Ruinen zurücklassen. Das ist der Ruf Gottes. Und nur der bedingungslose Glaube an Jesus Christus trägt uns. Der bedingungslose Glaube hält uns übers Wasser. Und Petrus muss wieder lernen, auf den Herrn zu schauen und sich nicht zu überschätzen. Petrus hat eine Krankheit, von der musste er geheilt werden. Und wir haben alle dieselbe Krankheit, dass man sich überschätzt, sich übernimmt. Man gibt mehr Geld aus, als man hat. Nur als Beispiel, heute in der Wirtschaft. So, er glaubte, wenn er jetzt mit Jesus auf dem Meer gehen kann, dann kann er jetzt alles. Das ist der gemachte Mann. Und er hat große Möglichkeiten. Er hat große Chancen gehabt in seinem Leben, aber er hat sich ständig überschätzt. Herr, wenn dich alle verlassen, aber ich nicht. Und dann haute der Malchus das Ohr ab. Und dann, Jesus, ich gehe mit dir. Und während Jesus ringt mit dem Tod, zweimal schläft der Kerl ein im Garten Gethsemane. Er hat sich selbst überschätzt. Und das sind wir Christen, wir überschätzen uns. Ich kann das. Also wenn der Herr will, kann ich das. Nein, der Herr muss mir beistehen und mir helfen bis zum Schluss. Wenn Jesus uns beruft, dann wird er uns qualifizieren, uns ausbilden. Und er wird uns zu seinem Fels machen. Er sieht Petrus. Er ist lieber Kerl, patenter Kerl, schön. Weißt du, aber nur in der Gemeinschaft mit Jesus wird er was Vernünftiges. Worauf sieht Petrus? Auf die Wellen, auf das Äußere, auf das Gefühl. Er sieht Jesus als Geist. Verstehst du? Lauter so Schwachsinn. Und bis er Jesus begreift. Und dann hat Jesus gesagt, Petrus, wenn du dich da mal eins bekehrst, dann stärke deine Brüder. Der ist bei Jesus und es wirkt Zeichen und Wunder, verteilt sogar das Brot, dient. Und wenn du dich mal eins bekehrst, das ist nicht bekehrt. Man kann in der christlichen Gemeinde sein, man kann Halleluja singen und man ist nicht bekehrt. Gibt es sowas? Wenn du dich mal eins bekehrst, man kann sogar Zeichen und Wunder wirken, Kranke heilen, Dämonen austreiben. Und man ist nicht bekehrt. Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Und weißt du, wo er sich bekehrt hat? Im Hof des hohen Priesters. Als er sich am fremden Feuer gewärmt hat und das Mädel kam und sagte, hör mal, du bist auch ein Galiläer. Du warst auch doch mit diesem Jesus. Als er den Herrn dreimal verleugnete, ich kenne diesen Menschen nicht. Du siehst, und mit dem zusammen geschlafen, gearbeitet, gegessen, und ich kenne diesen Menschen nicht. Wovon sprichst du? Er hat diesen Jesus nicht so gekannt, wie er ist. Wie er damals dort im Hof des hohen Priesters hängt, Hände gebunden, Dornenkrone aufgesetzt, angespuckt, geschlagen, Purpurmantel umgehängt. Diesen Jesus hat er nicht gekannt. Er hat Jesus nicht in Niedrigkeit gekannt. Er hat gedacht, das ist der König. Aber es war ein anderer König. Es war der Sohn Gottes, der so sich erniedrigt hat. Diesen Menschen, er hat nicht gelogen, diesen Menschen, so kenne ich ihn nicht. So, Petrus muss zuerst mal sich davon lösen, sich überschätzen und falsch sich einschätzen, muss sich davon lösen. Er muss nur noch jetzt auf Jesus hören, sehen und auf Jesus achten. Weißt du, viele Menschen sind nur problemorientiert. Und wir müssen aufhören, als Kinder Gottes problemorientiert zu sein. Wir müssen Jesus orientiert sein, Christus orientiert sein. Zur Ehre Gottes da sein. Und Herr, hilf mir, schreien können. Herr, hilf mir. Wenn du nicht mehr weiter weißt, das ist das Gebet, das Gott hört. Herr, hilf mir. Und da ist schon die Hand da und die zieht dich raus. Herr, hilf mir. Diese Hand ist nicht weit weg. Diese Hand bringt wieder dich nach oben. Und plötzlich erkennen die Menschen, das war Jesus, der den Petrus rausgezogen. Mit Jesus auf dem Wasser gehen. Das ist eine Lektion. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Während Petrus sich auf Jesus jetzt später nachher konzentriert und sie gingen mit Jesus zum Boot und sie stiegen wieder ins Boot rein und sie landeten oder sie kamen dann, haben wieder festen Boden da. Sie kamen in Kapernaum an. Aber sie haben was gelernt auf dem Schiff. Und auf dem See und auf dem Wasser. Und wir sollen auch hier ein paar Sachen lernen, ganz schnell. Ich will nur ein paar Gedanken dir weitergeben, die mir Gott diese Tage gezeigt hat und groß geworden ist. Weißt du, wir müssen uns von den Ängsten lösen, die blockieren uns. Unsere Ängste, unsere Bedenken, unsere Vorurteile. Angst ist oft ein häufiger Grund, warum Menschen nicht das tun, was Gott will, das getan wird. Angst. Was wenn? Was wenn? Als Petrus sich von der Angst losließ, dann konnte er mit Jesus gehen. Herr, bist du es. Wir brauchen ein ganz klares Reden Gottes, ein klares Wort Gottes in unserem Leben. Dann sind wir von den Ängsten befreit, von diesem ganzen Gespensterglauben. Gott will uns auf eine andere Ebene bringen, dass wir zur Ehre Gottes da sind, Gott verherrlichen. Und dann bekommen wir all das, was wir brauchen, aber nicht vorher. Satan versucht uns immer aus der Bahn zu werfen, auf Abwege zu bringen, uns in Nebensächlichkeiten zu verzetteln. Du musst auf deinem Weg bleiben, bei Jesus. Erkenne, wo die Versuchung herkommt, woher der Wind weht, wer die Wellen so aufbäumt. Und achte nicht so sehr auf die Wellen, sondern achte vielmehr auf deinen Jesus, was er für dich ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der größere Sieger ist der, der auf Jesus schaut. Der ist der größere Sieger. Auch wenn er unten durch ist, auch wenn er ins Wasser plumpst, so wie Petrus, auch wenn er nasse Hosen hat, verstehst du, ja, aus dem Wasser rausgezogen. Aber er war mit Jesus, hat was mit Jesus erlebt. Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes ererben. Weißt du, ein Kind kann mit Versagen gut umgehen. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, ich habe 4 Kinder, aber meine Kinder konnten mit Versagen gut umgehen. Weißt du, wenn sie hinfallen, stehen sie auf und laufen wieder weiter. Das sind Kinder. Die halten sich da nicht. Ich bin hingefallen. Aber ein Erwachsener, der traut sich gar nicht mehr weiterzulaufen. Ein Erwachsener versucht nicht einmal mehr weiterzugehen. Ich könnte hinfallen. Und viele tun aus Angst, vor der Angst, nichts mehr. Wenn wir älter werden, wird uns das Versagen schwerer. Deshalb, Kinder Gottes müssen lernen, auch mit dem Versagen zu leben. Bin ins Wasser gefallen. Hab's nicht geschafft. Wir vermeiden lieber den Sturz, und anstatt laufen zu lernen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Petrus war bereit, Fehltritte zu machen, zu riskieren. Die Petrus-Geschichte ist eine reine Glaubensgeschichte. So entwickelt sich unser Glaube. Aus unseren Fehlern werden wir klug. Und das fordert uns raus. Aber jetzt bin ich hingefallen, aber ich stehe wieder auf und werde weiterlaufen. Und das nächste Mal passe ich auf in diese Situation. Auch wenn jetzt ein Sturm tobt, ich werde mich nicht ablenken lassen. Ich werde mich Scheuklappen aufsetzen und ich werde nur mich auf Jesus konzentrieren. So werde ich mein Ziel erreichen. Sei dir bewusst, und das rufe ich dir auch jetzt zu, wenn du auf Jesus schaust, dass keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird gegen dich was ausrichten können, wenn du auf den Herrn schaust. Keine Waffe, der Teufel kann schmieden, was er will, wird was ausrichten, wenn du auf den Herrn schaust. Dann noch ganz schnell 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr selbst zieht vor dir her. Er ist mit dir. Der Herr selbst zieht mit dir her, mit Israel. Er lässt dich nicht fallen. Er verlässt dich nicht. Und du sollst dich nicht fürchten, Israel, und keine Angst haben. Finde ich toll. Was willst du mir? Das sind Zusagen. Wo Gott segnet, da ist zuerst mal auch der Teufel da, Nummer 1. Aber lass dich nicht stören von dem Teufel. Ich bin mit dir. Es gibt keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, dass sie was ausrichtet, wenn Gott mit dir ist. Es ist dein Schild und Schirm. Und die Waffe wird dich nicht töten. Die Schwierigkeit wird dich nicht umbringen. Es gibt kein Wirken Gottes ohne Widerstand oder Auseinandersetzung oder Widerspruch. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, Vers 9 und sagt, hier steht mir die Tür weit offen für ein erfolgreiches Wirken und ich muss mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen. Weißt du, hier steht mir die Tür offen, aber ich habe so viele Gegner, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Du hast eine offene Tür, aber auch eine ganze Menge Gegner, die gegen dich ankämpfen, und jetzt musst du lernen, nicht die Gegner zu behandeln, sondern schau auf den Herrn, und Gott wird mit deinen Gegnern fertig. Der Herr, ich will für dich streiten, du sollst stille sein. Guck die Auseinandersetzungen, die der Paulus hatte, 2. Korinther 4. Wenn du mit Gott gehst, dein Leben wird vergrößert, verstärkt. Wenn Gott dich trägt, und das ist mir heute Morgen so groß geworden, als ich darüber betete, wenn Gott dich trägt, dann gehst du auf Schlangen und Skorpione. Wenn Gott dich trägt, dann passiert dir gar nichts. Dann bist du geschützt, auch durch die Wüste, diese steinige Wüste, diese scharfen Steine. Da werden deine Schuhe nicht durchlaufen, deine Klamotten werden nicht durchgewetzt. Wenn Gott dich trägt, dann kannst du über Dornen und Disteln gehen. Wenn Gott dich trägt, dann kannst du übers Wasser, über Sümpfe, übers Feuer gehen. Und wenn Jesus wiederkommt, pass auf, dann kannst du sogar auf den Wolken schweben. Und Jesus sagt, ich werde kommen und die Gemeinde, die Gläubigen werden mir entgegengerückt in den Wolken. Da ist Wasser noch gar nichts. Auf den Wolken gehen. Gott hat die Erde in nichts aufgehängt, verstehst? Und wenn Gott das kann, die Hiobs, da hat Raumkapseln noch gar nichts gegeben und die Apollos und so weiter, die gab's noch gar nicht. Aber der alte Hiob, der wusste mehr vom lieben Gott und vom Kosmos und Universum als die Gelehrten von, was weiß ich, bis dato, bis man den Weltraum erforscht hat. Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Und Gott kann dein Leben im Nichts gestalten. Gott kann dein Leben im Nichts gestalten. Er kann dich im Nichts segnen. Kannst du es vorstellen? Ich werde nie vergessen, ich habe Werner Heukelbach noch kennengelernt und der hat in einer Evangelisation, dieser Radioevangelist, und wir haben so einige Bücher von ihm, und dann irgendwie, der hat in Süddeutschland evangelisiert und die Lausbuben haben einfach, ich weiß nicht, war das vielleicht gemacht, aber ist egal. Er geht nach vorne, macht seine Bibel auf und da war kein Zettel, also keine Predigt, sein Predigtumriss war nicht drin. Dann nimmt er einen Zettel rein, weißen Zettel, hier nichts und hier nichts. Aber ich habe die Botschaft, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Verstehst? Hier nichts und da nichts. In deinem Leben ist vielleicht auch hier nichts und da nichts. Aber Gott hat aus nichts diesen Kosmos, diese schöne, wunderbare Welt gemacht, in der wir leben. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns auf dem Wasser gehen lehrst. Und nicht nur das, sondern wenn du wiederkommst, wir werden nicht nur auf dem Wasser gehen, sondern auf den Wolken des Himmels daherkommen mit Tausenden und Abertausenden von Engeln. Und die Welt wird dich sehen. So wie die Jünger dich damals gesehen haben auf dem Wasser, die werden dich sehen am Horizont, am Himmel entgegenkommen, um die Heiligen, die Erlösten abzuholen. Und vielleicht sind wir näher dran, als wir denken und glauben und fühlen. Herr, wir sind in den letzten Tagen, wir sind in der Endzeit. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht und deine Macht wird sich offenbaren und du kannst alles. Du kannst aus nichts etwas Wunderbares machen. Das sehen wir hier an diesem Planeten Erde, diesem blauen, schönen Planeten, auf dem wir uns befinden. Herr, ich danke dir. Ich danke dir. Und wenn Gottes Kinder heute irgendwo von Wellen bedrängt werden, welche Welle auch es immer sein mag, Krankheit, Mangel, Sorge, Kummer, Traurigkeit, Herr, egal was es ist, tröste du sie, komm du zu ihnen und hilf ihnen, dass sie nicht auf die Wellen schauen, auf die Schwierigkeiten, Spannungen und Krisen, sondern dass sie vielmehr auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und dass du meinen Glauben mir gestärkt hast, wenn ich so darüber nachdenke, dich noch mehr und mehr kennenzulernen, dich besser zu verstehen. So möchte ich durch dieses Wissen, durch diese Erkenntnis auch den Glauben meiner Brüder und Schwestern stärken. Herr, wir wollen dich besser kennenlernen, noch mehr entdecken und noch inniger mit dir verbunden sein. Jesus Christus, segne die Gemeinde, segne die dein Wort hören. Amen.